Karl Otto oder Carsten Otto. Namen sind ja Schall und Rauch. Ich hoffe aber wirklich sehr, dass Sie jetzt besser zuhören, als die Zeitungsleute es in dieser Woche offenbar getan haben. Wir wollen zu Beginn noch einmal still werden und beten. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort, in dem so viele Schätze verborgen sind. Und wir bitten dich nun, dass du alles Reden und Hören segnest, dass dein Wort uns auch jetzt wieder ein Licht auf unserem Wege wird. Amen. Liebe Gemeinde, es war am 12. September des Jahres 490 vor Christus. Ein Mann namens Pheidippides wird von Marathon nach Athen geschickt. Sein Auftrag ist klar umrissen. Er soll den dortigen Führern vom Sieg der griechischen Armee gegen die Perser berichten. Man kann dieses Datum gut biblisch einordnen. Es war genau der persische König Ahasveros, von dem das Buch Esther so detailliert berichtet, den die Griechen bei Marathon besiegten. Obwohl Pheidippides selbst auf dem Schlachtfeld kämpfte, lief er die knapp 40 Kilometer ohne Pause durch. Er hatte gute Nachrichten zu übermitteln. Natürlich ahnte er nicht, dass er damit knapp 2400 Jahre später einer olympischen Disziplin ihren Namen und ihre ungefähre Streckenlänge gab. Manch ein Marathonläufer heutzutage wünscht sich wahrscheinlich auf den letzten Kilometer, Marathon würde nur höchstens 35 Kilometer von Athen entfernt liegen. Für Pheidippides wäre eine kürzere Strecke auch wünschenswert gewesen. Der Legende nach starb er sofort nach dem Verkünden der Siegesmeldung an Erschöpfung. Pheidippides war auf eine Sache konzentriert. Er musste die gute Nachricht verbreiten. Nichts konnte ihn dabei aufhalten. Auch wenn es sicher schon spät war, hielt er an keiner Gyrosbude fürs Abendessen oder gar einem Park-Inn für die Nacht. In Athen angekommen, besuchte er auch nicht zuerst seine Familie oder gute Freunde. Nein, er ging direkt auf den Areopag zum Stadtrat. Er hatte eine Sache zu tun und behielt den Fokus auf dieser einen Sache, auch wenn sie ihm zum Schluss das Leben gekostet hat. Er wusste um die Wichtigkeit seiner Nachricht und er stellte sicher, dass sie übermittelt wird. Wenn man sich nun das erste Kapitel des Römerbriefes ansieht, findet man dort etwas von demselben Geist. Man findet dieselbe Absicht und dieselbe Konzentriertheit auf eine Sache in dem Apostel Paulus. Ich lese uns zuerst die Verse 8 bis 15. Paulus schreibt: Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass eurer gedenke und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich's wohl einmal fügen möchte durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Denn ich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Das heißt, damit ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Ich will euch aber nicht verschweigen, liebe Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden. Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Paulus verlangt danach, die Römer zu sehen, damit er ihnen etwas mitteile an geistlicher Gabe, nämlich das Evangelium zu predigen. Das Evangelium zu predigen, das war Paulus ganzes Verlangen, wenn er an die Römer dachte. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass er sie noch nie zuvor gesehen hatte. Bisher hatte er nur von ihrem Glauben gehört. Stellen wir uns vor, jemand schreibt an die BEG, aus dem Nichts. Wir haben von ihm noch nie eine Predigt gehört. Vielleicht kennen wir seinen Namen, aber wir haben ihn noch nie getroffen. Er beansprucht für sich, ein Prediger des Evangeliums zu sein, und er schreibt uns, dass er zu uns kommen möchte, um genau das zu tun, das Evangelium zu predigen. Wie würden wir reagieren? Würden wir denken, Na, der trägt aber dick auf. Der soll sich vielleicht erst mal mit unseren Ältesten unterhalten, ehe er hier auf die Kanzel steigt. Wir haben es besser als die Römer. Wir können im Internet nachforschen, dort eine Predigtprobe von ihm anhören und schnell beurteilen, ob seine Theologie unserem Glaubensbekenntnis entspricht. Aber damals in Rom, tausende Kilometer von Jerusalem entfernt, da sah das schon anders aus. Das erforderte schon einen enormen Vertrauensvorschuss von Seiten der Gemeinde und ein starkes Sendungsbewusstsein des Predigers. Genau das schreibt Paulus den Römern aber. Sein unbedingtes Verlangen ist es, wie bei Pheidippides, diese Botschaft nach Rom zu bringen, eine Gelegenheit zu haben, das Evangelium zu predigen. Und zwar in einer Gemeinde, die er nicht selber gegründet hat, die er sogar noch nie besucht hat. Und dieses starke Sendungsbewusstsein fußt nicht auf einem anmaßenden Selbstvertrauen oder einem diffusen Schwärmergeist. Nein, es fußt auf dem, was Paulus uns in den Versen 16 und 17 verrät und worauf ich mich, Sie merken es auch am Fettdruck auf dem Gottesdienstblatt, im Folgenden konzentrieren möchte. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Es gibt Prediger, die brauchen wahrscheinlich Monate, um über diese zwei Verse zu sprechen. Pastor Nessvogel wäre da ein Kandidat. Es steckt so viel in diesen Versen drin. Sie sind quasi das Thema oder auch das Herzstück des Römerbriefes. Sie enthalten in Kurzform all das, was in den weiteren Kapiteln folgt. Um uns zu helfen, zu verstehen, was hier gesagt wird, will ich drei Fragen stellen und damit die Predigt in drei Abschnitte einteilen. Erstens, was ist dieses Evangelium, das Paulus predigen möchte? Zweitens, was bewirkt dieses Evangelium? Und abschließend, was sollen wir mit diesem Evangelium tun? Zuallererst, was ist das Evangelium, das Paulus so eifrig predigen möchte? Manch einer denkt jetzt vielleicht, also das ist ja nun wirklich eine einfache Frage. Herr Otto ist Christ, er traut sich hier sogar auf die Kanzel und dann fragt er uns so eine Frage, was ist das Evangelium? Wie würde aber Ihre Antwort lauten, wenn man Sie nachts um drei weckt und Sie fragt, was ist das Evangelium? Nun, wir könnten auf die Verse 1 bis 4 schauen. Dort beschreibt Paulus in seiner typischen Art in einem langen Satz das Evangelium. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift. Von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch und nach dem Geist, der heiligt, eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Das ist eine geschickte Zusammenfassung des Evangeliums. Jesus wurde Mensch, starb am Kreuz für unsere Sünden, auferstand am dritten Tage, fuhr auf in den Himmel, regiert dort an der Seite des Vaters und wird wiederkommen, um die Seinen zu sich zu nehmen. Alle, die an ihn glauben, sind gerechtfertigt vor dem Herrn und gerettet in Ewigkeit. Ist die Frage damit ausreichend beantwortet, Herr Otto? Das ist alles richtig. Aber das ist nicht das, worauf Vers 16 hinaus will. Was schreibt uns Paulus hier, was das Evangelium ist? Gut, er schließt alles eben Gesagte mit ein, wenn er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Das Evangelium ist Gottes Kraft. Haben Sie schon einmal daran gedacht, diese Frage auf solche Weise zu beantworten? Wie wäre das, wenn Sie jemand auf der Straße anspricht? Was ist diese Evangeliumssache, die ihr Christen verkündigt? Und sie sagen ihm, das Evangelium ist die Kraft Gottes zu retten. Kraft Gottes, dazu fallen einem verschiedene Aspekte ein. Zuerst einmal Gottes Schöpferkraft. Gott sprach und die Welt wurde geschaffen. Welch eine großartige Kraft. Es ist sozusagen Kraft in Reinkultur. Zu sagen, es werde, der gesamte Kosmos entspringt aus dem Nichts. Aber wie viele Milliarden an Forschungsgeldern wurden schon verschwendet, wenn man diese Tatsache nicht anerkennen will. Dann zweitens die Kraft Gottes, die sich in seinem Ratschluss zeigt. Gott entschied, Carsten Otto wird am 29. Dezember 1973 geboren, vor Grundlegung der Welt beschlossen. Und so passiert es. Gott kann nicht nur in die Zukunft sehen, sondern sie vielmehr in seiner Kraft planen. Weiter ist da Gottes Kraft, Zeichen und Wunder zu tun oder Menschen mit dieser Kraft auszurüsten. Die Sonne bleibt am Himmel stehen, Wasser fließt aus einem Felsen, Menschen können in unbekannten Sprachen reden, Kranke werden geheilt, Tote werden wieder lebendig. Die Bibel ist voll von Wundern, mit denen Gott seine Macht erwiesen hat. Er tat sie teilweise ganz direkt und er beschenkte Propheten und Apostel mit Wunderkräften, damit sie ihren Auftrag vom Herrn beglaubigen konnten, damit sie in ihrer Autorität im Volk gestärkt wurden. Diese Autorität ist aber mit Abschluss der geschriebenen Offenbarung in die Heilige Schrift übergegangen. Und so haben wir, solange bis der Herr wiederkommt, nicht damit zu rechnen, dass Gottes Kraft sich in Zeichen und Wundern offenbart. Die charismatische Bewegung sieht das zwar seit ca. 100 Jahren anders, aber der biblische Befund, die Früchte, die sie mit ihrer Praxis bringt, sprechen eindeutig gegen sie. Die Kraft Gottes, die Paulus hier in Römer 1, Vers 16 meint, ist eine andere. Er spricht davon, dass das Evangelium die Kraft Gottes zur Rettung ist. Der Weg, wie Gott Sünder von dem ewigen Verlorenheit rettet. Die Art und Weise, wie Gott dann im Leben der umgekehrten Sünder arbeitet. Vielleicht hat sich mancher schon mal dabei ertappt, zu wünschen, dass Gott auf eine andere Art und Weise Menschen rettet. Dass jemand, vielleicht ein Verwandter oder lieber Freund, der so renitent gegen das Evangelium ist, seines Weges geht und auf einmal ertönt eine mächtige Stimme vom Himmel. Sei gläubig, du bist gerettet. Könnte Gott es nicht auch so? Ja, natürlich könnte er. Er hat die Macht, jeden so umzuschalten, als sei dieser ein Fernseher und Gott hält die Fernbedienung in der Hand. Aber nein, Gott macht es nicht so. Er hat sich dagegen entschieden. Sein Ratschluss ist ein anderer. Er gebraucht das Evangelium zur Rettung. Er will, dass die Menschen sich der Verlorenheit bewusst werden, in der sie ohne ihn sind. Dass sie merken, wie ihr scheinbar selbstbestimmtes, aber in Wirklichkeit von der Macht der Sünde bestimmtes Leben in den Abgrund führt. Und dass sie dann, wenn sie das Evangelium hören, erkennen, dass der Glaube an den Herrn Jesus die einzige Rettung ist, die sie haben. Niemand kann das aus sich heraus. Niemand kann sein Heil als seine eigene Leistung verbuchen. Es ist Gottes Kraft, die uns aus Gnade die Decke vom Verstand nimmt und die Umkehr überhaupt möglich macht. Ich will nicht hinweggehen über den letzten Satzteil von Vers 16. Den Juden zuerst und ebenso den Griechen. Man könnte zumindest als unerfahrener Bibelleser hier zwei Missverständnissen unterliegen. Sind die Juden Christen, Christen erster Klasse, die, die im Himmel später die Ministerposten absahen werden? Und wieso nur Griechen? Wo finden sich denn die Römer, Spanier, Meder, Perser oder Deutschen wieder? Zum Ersten. Paulus meint das zuerst den Juden als einen heilsgeschichtlichen, aber nicht sachlichen Vorzug. So wie Jesus sagte, dass er zu den verlorenen Schafen Israels gesandt ist, so ist Paulus in seiner Missionspraxis auch überall zuerst in die Synagogen gegangen. Auch dann noch, als er dort in den vorherigen Städten fast gesteinigt wurde. Aber der Satz lautet eben nicht, zuerst den Juden und dann in zweiter Linie den Griechen. Nein, ebenso den Griechen heißt es. Alle werden durch Gottes Kraft durch den Glauben an den Herrn Jesus gerettet, egal ob sie vorher unter dem alten Bund des Volkes Israel gelebt haben oder nicht. Und was meint hier Griechen? Es meint alle Nichtjuden. Griechen war damals ein Oberbegriff, ein pars pro toto, also ein Teil fürs Ganze. Es war geläufig als Unterscheidung und schloss alle Nationen mit ein. Wir kennen so etwas heute auch noch. Fragen Sie jemanden nach einem Tempotuch, werden Sie nicht alle Taschentücher anderer Hersteller ablehnen. Hier steht auch ein Teil fürs Ganze. Halten wir fest, das Evangelium ist die Kraft Gottes, zu retten alle, die ihm glauben. Und damit gehen wir über zu Punkt 2. Was bewirkt das Evangelium? Das Evangelium rettet Sünder. Dadurch, dass Christus ans Kreuz von Golgatha ging, dadurch, dass er als das Lamm Gottes die Sünden der ganzen Welt auf sich nahm, ist jeder, der an ihn glaubt, frei und ledig von seinen Sünden. Er kommt in einen seligen Stand. Das heißt, er ist bereit für die Ewigkeit, für ein ewiges Leben vor Gottes Angesicht. Durch diesen Glauben kann er die Gerechtigkeit beanspruchen, die vor Gott gilt. Jesus hat für die Schuld eines jeden Menschen am Kreuz gebüßt. Und wer dies glaubt und Buße tut, kann vor Gott bestehen. Allein durch den Glauben, ohne eigene Leistung, wird er gerettet und erhält neues Leben. Der Apostel Paulus selber ist das beste Beispiel dafür, was das Evangelium bewirkt. Er hasste Christus. Er verfolgte die Gemeinde. Bevor er Christ wurde, war es sein Lebensinhalt, das Evangelium zu unterdrücken, anstatt es zu predigen. Und was machte Gott? Er begegnete ihm vor Damaskus. Er rettete ihn, indem er ihm Christus offenbarte, indem er ihm das Evangelium offenbarte. Die Kraft Gottes durch das Evangelium schenkte ihm eine Umkehr, einen Start in ein ganz neues Leben, in dem Christus der Herr ist. Sie schenkte ihm ein ewiges Leben, das seine Vollendung im Himmel findet, in ewiger Gemeinschaft mit dem Herrn. Die Kraft Gottes zeigt sich eben nicht nur darin, dass ein verlorener, geistlich toter Sünder zum Leben findet. Sie zeigt sich weiter genauso darin, dass er diesen erretteten Sünder an die Hand nimmt, ihn geistlich wachsen und reifen lässt, sodass er Christus immer ähnlicher wird. Und schließlich, dass er seinen geborgenen Übergang in die Ewigkeit garantiert. Das ist das, was die Bibel Heiligung nennt. Dass gerettete Männer, Frauen und Kinder ein neues Leben geschenkt bekommen, das sich von dem Alten grundlegend unterscheidet. Was diesen Unterschied ausmacht, das hat uns Paulus im 5. Kapitel des Galaterbriefes vorzüglich beschrieben, Verse 19 bis 22. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Von den Werken des Fleisches zur Frucht des Geistes, das bewirkt Gottes Kraft durch das Evangelium. Dazu ein Beispiel. Ein britischer Lord besuchte einmal die Insel Fidschi in der Südsee. Er war Atheist und er meinte kritisch zu einem der Dorfhäuptlinge: Was für eine Schande, dass die ausländischen Missionare euch so verdorben haben. Diese Leute sind hier aufgetreten, haben euch von diesem Jesus Christus erzählt, haben die Bibel in eure Sprache übersetzt, haben euch dazu gebracht, jeden Sonntag in die Kirche zu rennen, diesen christlichen Gott zu verehren, dieses angeblich gottgefällige Leben zu leben. Ich liebe eure Insel, aber das ist eine Katastrophe. Ihr seid ja gar nicht mehr ihr selbst. Eure Kultur ist ja völlig zerstört worden. Der Häuptling sah ihn an und sagte: Sehen Sie den Felsen da drüben? Auf ihm haben wir früher die Körper unserer Opfer zerschmettert. Sehen Sie die Höhle daneben? In ihr haben wir früher unsere Opfer gebraten, bevor wir sie gegessen haben. Wenn nicht die Missionare das Evangelium gebracht hätten, wären Sie jetzt gar nicht mehr am Leben, mein britischer Herr. Sie sollten besser dem Herrn für das Evangelium danken. Denn wenn es nicht nach Fidschi gekommen wäre, hätten wir schon längst mit Ihnen ein Grillfest gefeiert. Das bewirkt die Kraft Gottes. Diese Kannibalen auf der Insel Fidschi, so weit weg von Israel und Jesus Christus, wie man nur sein kann. Doch als das Evangelium kam, hat es ihr Leben völlig umgestaltet. Es rettete sie von ihren Sünden. Es machte sie gottgefällig. Sie gaben den Kannibalismus auf und wurden friedfertige Menschen. Das ist die Kraft Gottes, Leben umzuwandeln. Wenn man die Geschichte mit offenen Augen betrachtet, muss man gar nicht bis in die Südsee schauen, um die Auswirkungen des Evangeliums in der Welt zu entdecken. Im England des 17. Jahrhunderts war das Evangelium allgegenwärtig. Die Reformation hatte Fuß gefasst. Die biblischen Christen galten zwar als Dissidenten und wurden unterdrückt, aber es gelang doch auf der christlichen Grundlage in der Glorious Revolution von 1688-89 die Macht des Königtums einzuschränken. Willkür wurde unterbunden, ohne dass es zu vielen Blutvergießen kam. Etwa zur gleichen Zeit in Frankreich. Unter Ludwig XIV. Werden die Protestanten, damals unter dem Namen Hugenotten bekannt, brutal verfolgt und ermordet. Es kommt zu Massenauswanderungen und überall, wo die Hugenotten aufgenommen werden, zum Beispiel in Deutschland oder auch in Südafrika, sorgen sie für Segen, für das geistliche Wohl und durch ihren Fleiß auch für wirtschaftlichen Aufschwung. Frankreich hingegen geht dem Bankrott entgegen, nicht nur finanziell, sondern vor allem auch geistlich. In was für eine Lage man sich dadurch gebracht hatte, dass man das Evangelium ausgerottet hatte, zeigte sich dann ab 1789 in tragischer Weise. Zu Beginn der Französischen Revolution versuchte man, die Glorious Revolution und die Ergebnisse der amerikanischen Unabhängigkeit von 1776 zu importieren. Aber man ließ dabei völlig außer Acht, dass beides auf einem christlichen Grundkonsens basierte, den man in Frankreich eben nicht hatte. Das ist ungefähr so, als wenn Sie in einen Baumarkt gehen, einen Wasserhahn kaufen, ihn an die Wand schrauben und dann erwarten, dass Ihr Eimer gefüllt wird. Es kann nicht funktionieren, weil die Grundvoraussetzungen fehlen. Und so war das Ergebnis in Frankreich ein chaotisches Blutbad. Die Menschenrechtserklärung, rein auf Grundlage der menschlichen Vernunft, war das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt wurde. Der König wurde ermordet. Man schaffte den christlichen Kalender ab. Man ertrug es nicht mehr, seine Zeitrechnung an Christi Geburt zu orientieren. Man trug eine Göttin der Vernunft durch die Straßen von Paris und bewies damit eines: Der Abfall vom wahren Gott führt immer direkt zum Götzendienst. Der sogenannte Wohlfahrtsausschuss regierte nicht mit Vernunft, sondern mit Terror und Willkür. Wer heute noch an der Macht war, konnte in ein paar Monaten schon auf dem Schafott landen. Letztendlich waren die Franzosen froh, dass ein absolutistischer Monarch namens Napoleon Bonaparte das Ruder übernahm und das Chaos beendete. Was für ein Unterschied zu England und Amerika, begründet durch die fehlende Kraft Gottes durch das Evangelium. Da, wo niemand nach Gott fragt, regieren Chaos und Gewalt. Dafür gibt es schon im Alten Testament unzählige Beispiele. Und so ist es heute noch, wenn auch nicht immer in offenen Kriegen. Aber wie viel Gewalt wird zum Beispiel den Kindern angetan, den Ungeborenen, die in OP-Sälen ermordet werden, den Kleinkindern in den Kitas, die nicht gefragt werden, ob sie den ganzen Tag von ihren Eltern getrennt sein möchten, den Scheidungskindern, die unter der Selbstverwirklichung und Beziehungsunfähigkeit ihrer Eltern leiden. Oder wie viele Alte leiden Gewalt in den Pflegeheimen, teilweise abgeschoben von ihren Angehörigen und in ihrer Wehrlosigkeit misshandelt von Pflegekräften. Von Pflegekräften, die sich nicht mehr im Entferntesten bewusst sind, dass sie sich für ihr Handeln einmal vor ihrem Schöpfer verantworten müssen. Wie viel Chaos herrscht in den Köpfen der psychisch Kranken, weil sie keine Hoffnung mehr haben. Ein kluger Arzt hat einmal gesagt, wenn man das Evangelium predigt und die Patienten annehmen, dass ihre Sünden vergeben sind, dann könnte man 90% von ihnen aus den psychiatrischen Kliniken entlassen. 90%. Und wie viel Chaos herrscht in der öffentlichen Moral? In den Medien konnte man diese Woche lesen, dass es die größten Probleme mit Korruption in der öffentlichen Verwaltung in folgenden EU-Ländern gibt: Spanien, Portugal, Italien und Griechenland. Alles Länder, die über Jahrhunderte von den katholischen bzw. der orthodoxen Kirche beherrscht wurden. Kirchen, denen es reichte, wenn die Menschen die äußeren religiösen Formen annahmen, aber die nie wirklich an den Herzen der Menschen interessiert waren. Kirchen, die nie eine Reformation erlebt haben, in denen das Evangelium weitgehend unbekannt war. Ich will nicht behaupten, dass hier noch andere Faktoren eine Rolle spielen, aber der Zusammenhang zwischen der Annahme oder Ablehnung des Evangeliums und dem Stand der Moral eines Volkes fällt doch ins Auge. Überall da, wo das Evangelium treu und unverfälscht gepredigt wurde und die Herzen der Menschen verändert wurden, hat es dem Frieden gedient, im Kleinen und auch im Großen. Die Abschaffung der Sklaverei ging mit von Christen aus. England verdankt es Predigern wie John Wesley, George Whitefield und Charles Haddon Spurgeon, dass es im Zuge der Industrialisierung nicht in Klassenkämpfe versank, wie zum Beispiel Russland. Wenn das jetzt einige moderne Evangelikale hören, würden sie vielleicht begeistert ausrufen: Hey, klasse, das sagen wir ja auch schon seit Jahren. Endlich hört man das auch mal bei euch Erzkonservativen. Im Evangelium geht es doch gerade darum, die gesellschaftlichen Zustände durch die Kraft Gottes zu verändern. Das sei ferne. Diese Schwerpunktverschiebung machen wir in der BEG nicht mit. Positive gesellschaftliche Auswirkungen des Evangeliums waren immer und sind noch heute nur ein Nebenprodukt. Wer eine echte Bekehrung erlebt und Frieden mit Gott geschenkt bekommen hat, der wird in der Kraft Gottes als Arbeitgeber seine Leute gerecht behandeln. Der wird von Kriminalität ablassen. Der wird maßvoll und fleißig sein. Der wird auf das Wohl aller schauen. Aber im Zentrum wird immer der Herr bleiben. Ohne Schauen auf ihn keine Früchte. Ohne Baum kein Apfel. Was bewirken die Atheisten, die meinen, ohne Gottesglaube wäre alles besser? Fragen Sie mal einen Atheisten: Kannst du mir ein oder zwei Personen nennen, die ihr Leben geändert haben durch deine atheistische Philosophie? Wenn du in den Sälen der Universität verkündigt hast, dass es keinen Gott gibt, ist da einer gewesen, der rausgegangen ist und sein Leben total geändert hat? Zum Beispiel ein Alkoholiker, der das Trinken aufgegeben hat. Oder eine Prostituierte, die sich nicht mehr für Geld hingegeben hat. Vielleicht ein Mann, der seine Frau und seine Kinder geschlagen hat und damit aufgehört hat durch die Dinge, die du ihm gesagt hast. Er wird stumm bleiben müssen. Er wird vielleicht eine ganze Armee von Leuten hinter sich haben, die er bekräftigt hat, ihren sündhaften Lebenswandel fortzusetzen. Eine Armee von Leuten, die sich durch seine Worte in ihrem Egoismus ahlen konnten. Die denken, dass das Leben auf Erden alles ist und nichts danach kommt. Dass es kein Gericht gibt und Sünde keine Konsequenzen hat. Ich will diesen Leuten nicht absprechen, dass sie eigentlich Gutes bewirken wollen. Selbst Richard Dawkins empfiehlt in seinem Buch Der Gotteswahn eine Art Verhaltenskodex des Gutmenschen, dass man ehrlich sein soll, dass man niemandem etwas tun soll, was einem nicht selber getan werden möchte und so weiter. Und woher hat er das? Sie ahnen es vielleicht, aus der Bibel. Er merkt es wahrscheinlich nicht mal, aber er steht auf der Grundlage, die er gleichzeitig bekämpft. Er will den Apfel, aber bitteschön ohne Baum. Wie anders ist das Evangelium mit seiner lebensverändernden Kraft? Die Geschichte der Welt und die Geschichte von Millionen Menschen bestätigen es. Dass vielfach Menschen, die in eine christliche Versammlung gingen, ohne daran zu denken, Gott wirklich zu begegnen, als veränderte Leute wieder herauskamen. Dass sie Heilung und Rettung erfahren haben durch das Evangelium. Es gibt keinen anderen Weg. Das Evangelium ist der Weg, durch den Gott handelt. Und wer das zurückweist, es versucht anzupassen, zu verwässern, der wendet sich gegen Gottes Weg zu handeln. Das ist ein hochaktuelles Thema, denn genau auf diese Weise wird die Kirche Christi heute angegriffen. Wer zum Beispiel Topic liest, beim Maleachi-Tag war oder auch sonst aufmerksam die christlichen Nachrichten verfolgt, kennt viele Beispiele dafür. Der Teufel versucht heute auf vielfältige Weise, das Evangelium aufzuhalten. Er verwirrt, er verwässert und vermischt. Er verhindert, dass es gepredigt wird. Von der Landeskirche erwarten wir inzwischen wohl gar nicht mehr, dass dort Evangelium gepredigt wird. Aber es sieht leider auch heute im freikirchlichen Bereich vielfach nicht besser aus. In den allermeisten Kirchen, in die wir heute gehen können, wird kein Evangelium gepredigt, nicht in der Bibel gelesen. Und wenn doch, dann so verwässert und verdreht, dass nichts mehr vom ursprünglichen Sinn überbleibt. Und genau daran kann man erkennen, ob die Kirche, in die man gerade sitzt, wirklich Kirche Christi ist. Wird dort das Evangelium gepredigt? Wie schön das Ambiente auch sein mag, wie einladend die Leute auch wirken mögen, wird nicht das Evangelium gepredigt, dann sehen Sie zu, dass Sie da so schnell wie möglich rauskommen. Gottes Kraft wirkt an solchen Orten nicht und Früchte des Glaubens sind dort nicht zu erwarten. Was bewirkt also das Evangelium? Sünder kehren um, bekennen ihre Schuld, erlangen Vergebung, Gerechtigkeit und Frieden mit dem Herrn, ändern und heiligen ihr Leben, sind bereit für die Ewigkeit und wirken Segen für die Gesellschaft, in der sie leben. Kommen wir jetzt zum dritten und letzten Punkt für heute. Ich hoffe, Sie haben noch etwas Luft für die letzten Minuten. Was soll ich mit dem Evangelium tun? Zunächst einmal, wenn Sie es noch nicht tun, glauben Sie an das Evangelium. Es macht Sie selig, das heißt, es setzt Sie in einen erlösten Stand. Ihre Sünden trennen Sie dann nicht länger von Gott, denn Jesus hat Ihre Schuld für Sie am Kreuz getilgt. Sie sind dann ein Gerechter vor Gott und werden aus Glauben leben. Das führt uns zum zweiten Punkt. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir sollen also mit dem Evangelium leben. Niemand soll sagen, okay, Brüder, ich bin jetzt erlöst, das war's ja, macht es gut, wir sehen uns im Himmel. Nein, wir sollen das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen lassen, die stille Zeit nicht vernachlässigen, Predigten hören, selbst wenn wir es mal nicht schaffen, sonntags unter der Kanzel zu sitzen, da gibt es ja heute genug technische Möglichkeiten, sie trotzdem nicht zu verpassen. Wir sollen regelmäßig im Gebet mit dem Herrn verbunden bleiben, Gemeinschaft mit anderen Gerechten pflegen, an ihrem Leben teilhaben. Das Evangelium ist unser Motor durch das ganze Leben, bis in die ewige Herrlichkeit. Gottes Kraft ist in unserem Leben wirksam, um uns aufzubauen, zurechtzuweisen und zu ermutigen und auch herauszufordern, wenn wir am lebendigen Tempel Gottes der Gemeinde bauen. Das passiert immer da, wo das Evangelium gepredigt wird. Und ich hoffe, Sie kennen diese Kraft des Evangeliums in Ihrem Leben. Einen weiteren Punkt, was wir mit dem Evangelium tun sollen, zeigt uns Paulus gleich zu Beginn von Vers 16. Wir sollen uns des Evangeliums nicht schämen. Wie leicht ist man geneigt, darüber hinwegzulesen, es wie selbstverständlich für sich in Anspruch zu nehmen. Schämen? Ich doch nicht. Ich gehe durch den Vordereingang in die Gemeinde. Ich habe sogar einen Fischaufkleber am Wagen. Aber wie ist das, wenn man einmal genauer nachdenkt? Geht das Tischgebet bei McDonald's genauso leicht von den Lippen wie zu Hause? Lese ich die Bibel in der Straßenbahn genauso offen wie die Hannoversche Allgemeine? Oder habe ich mich schon mal dabei ertappt, gegenüber den Arbeitskollegen lieber zu schweigen, weil ich dachte, ach, hier glaubt doch eh keiner an Jesus. Alles solche Schämensituationen, die uns zeigen, es ist kein Selbstläufer. Wir sind immer noch sündige Menschen, die täglich Gottes Kraft brauchen, um ihn mutig zu bekennen. Und wir sind in bekannter Gesellschaft. Denken Sie an Petrus, der sich gleich dreimal dafür schämte, Jesus zu kennen, und dem es zwischendurch noch nicht einmal auffiel. Und trotzdem machte Jesus ihn nach seiner Auferstehung zum Leiter der ersten Gemeinde. Das sollte uns Mut machen, trotz unserer Unzulänglichkeiten hinauszugehen und vom Evangelium zu erzählen, zu schreiben, Traktate zu verteilen, in der Öffentlichkeit deutlich werden zu lassen, wer unser Leben bestimmt. Und dann noch etwas, was heute aktueller ist denn je. Wir sollen uns am Evangelium genügen lassen. Moderner ausgedrückt, das Evangelium soll uns reichen. Alles soll auf das Evangelium ausgerichtet sein. Wenn Gottes Wort uns sagt, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, kommt aus Glauben, dann ist das eine klare Absage an jede Form von Werkgerechtigkeit. Diese Erkenntnis war es, die Martin Luther aus seiner Not herausholte, wie er einen gnädigen Gott finden könne. Gott ist dem Glaubenden gnädig. Keine Sakramente, keine Beichte, keine Pilgerreisen können daran etwas ändern. Und ebenso wenig Behauptungen wie, ein richtiger Christ muss in Zungen beten können. Im Gegenteil, er sollte sich davor hüten. Oder auch, wenn du ernsthaft krank bist, kann etwas an deinem Glauben nicht stimmen. Unsinn. Und es gibt auch keine Werkungerechtigkeit. Manchmal drückt sie vielleicht eine tiefe Sündenerkenntnis und der Teufel will ihnen einreden, so kannst du nicht beten, so kannst du nicht in den Gottesdienst gehen. Das war jetzt zu schlimm für Gott. Widerstehen sie dann dem Teufel. Es kommt nicht auf ihre Werke an. Christus hat alles für sie getan. Und wenn sie Buße tun, trennt ihre Sünde sie nicht mehr vom Herrn. Sie ist vergeben. Schauen wir auf einen letzten Aspekt. Gottes Wort sagt in Vers 17, der Gerechte wird aus Glauben leben. Er wird nicht aus Sehen, Hören oder Fühlen leben. Nehmen wir unseren Gottesdienst. Das Orgelvorspiel soll uns sammeln und konzentrieren auf die Begegnung mit dem Herrn. Die Liturgie macht uns bewusst, von wem wir abhängig sind und warum wir uns hier versammelt haben. Wir singen Lieder, die bewusst so ausgesucht sind, dass der Text im Vordergrund steht, das Lob Gottes. Weder die Instrumente noch ständige Wiederholungen derselben Zeilen sorgen dafür, dass Gefühlswallungen entstehen. Wir beten den Herrn an und im Zentrum hören wir auf die Predigt, das Wort Gottes. Hinterher sprechen wir dann hoffentlich nicht nur über die Fußballergebnisse von gestern Abend, sondern auch über das Gehörte und über das, was wir im Alltag mit dem Herrn erfahren haben. Und dann gehen wir auseinander und hoffentlich wirkt dann der Geist Gottes an uns, verändert uns im Stillen. Mehr passiert nicht. Wir können nichts Spektakuläres erwarten. Solange wir noch nicht dem Herrn entgegen entrückt sind, redet Gott durch sein Wort. Es werden höchstwahrscheinlich in Gottesdiensten keine spontanen Krankenheilungen auftreten. Niemand kann auftreten und behaupten, er hätte eine Vision gehabt, durch die Gott direkt zu ihm gesprochen hat. Es ist auch unmöglich, durch sogenannte Ruhegebete in einem tranceähnlichen Zustand direkte Botschaften von Gott zu erhalten. Wir haben keinen direkteren Zugang zu Gott, als an seinem Wort zu glauben. Viele Leute wollen das heute nicht akzeptieren. Sie propagieren solche Wege und man kann nur vor ihnen warnen. Sie begeben sich auf dünnes Eis, denn wo man Gottes Kraft verneint und seine Wege vor die Tür setzt, da kommt der Götzendienst durchs Fenster rein. Es ist kein Wunder, dass viele dieser modernen Praktiken sehr an Buddhismus und Schamanismus erinnern. Im Evangelium haben wir aber alles, was wir brauchen. Es ist für die Welt nicht populär. Wir werden oft genug damit anecken. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Ein herrliches Schlusswort. Was sollen wir also mit dem Evangelium tun? Daran glauben, damit jeden Tag leben, sich ihm nicht schämen, sondern es weitergeben und sich an ihm genügen lassen. Amen.